Ja, direkt Mikro vergessen. Also man merkt, ich bin nicht mehr so in Übung, aber ja, vielleicht kennt ihr mich ja gar nicht mehr. Ich war schon, glaube ich, eine Weile, oder ich bin dieses Jahr nicht so oft häufig in Ludwigsburg gewesen. Denn Stuttgart ist auch eine schöne Stadt. Wie Ruben ja vorhin schon erwähnt hat, als er euch aus Versehen Stuttgart genannt hat. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Ah ja, ein paar sind beleidigt, nehme ich jetzt, weil das ist Ludwigsburg, weißt du? Ja, ey, ich freue mich so, hier zu sein. Ich freue mich, euch zu sehen. So viele Menschen, die sagen, ich investiere die Zeit morgens, komme hier nach Ludwigsburg und ich liebe es einfach, hier zu sein. Deswegen, ich liebe es, hier zu sein. Ihr liebt es hoffentlich, hier zu sein. Findet hier Leute, Freundschaften vielleicht, die fürs Leben halten. Und ich will aber gleich einsteigen, ich will gar nicht so lange Zeit verlieren. Wir sind nämlich mitten in einer Serie. Ihr wart vielleicht zu Ostern da, vielleicht warst du Ostern auch das erste Mal da, will ich dir sagen, herzlich willkommen. Und heute ist Teil 3 unserer Serie, warum das Kreuz? Wir schauen uns das Kreuz an und wir haben in der ersten Woche darüber gesprochen, dass wir Vergebung brauchen. Und warum alle Menschen Vergebung brauchen. Da haben wir letzte Woche an Ostern davon gehört, wie wir unsere Schwäche überwinden. Markus hat darüber gesprochen. Und heute heißt das Thema, weil Gott alle Menschen liebt. Gott liebt alle Menschen. Ich habe dieses Thema gesehen und gedacht, ja, stimmt es eigentlich? Ich habe mich kurz gefragt, es gibt doch diese Foren, wo die Leute dann so schreiben, ja, wenn Gott alle Menschen lieben würde, dann warum passiert dann dieses oder jenes in der Welt? Oder warum gehen anscheinend Leute in die Hölle? Kann ein guter Gott das überhaupt zulassen? Mia hat vor 2 Wochen schon ein bisschen darüber was erzählt. Und ich will heute mal dieses große Thema aufmachen, Gottes Liebe. Das heißt, mein Gebet, mein Wunsch für dich ist, dass du heute Verse aus der Bibel, die du vielleicht auswendig kennst, ganz neu verstehst und dass Gottes Liebe für dich spürbar wird. Und ich finde es hammer, dass heute der Small Group Season Start ist. Ganz viele neue Menschen, die jetzt sich in eine Small Group gehen, wahrscheinlich die Small Group von euch, Ruben und Lisa, werden vielleicht 200 Leute sein, wenn so viele Leute jetzt hier vielleicht noch nicht in der Small Group sind, dann würde ich dir sagen, let's go, lass uns diese Small Group so richtig groß machen, vielleicht muss sie ja irgendwann hier stattfinden, ich weiß es nicht. Ey, aber such dir eine Small Group und ich wünsche mir eigentlich, ich habe früher auch eine Small Group geleitet und ich dachte immer, oh, wenn da neue Leute dazukommen, so werde ich die lieben können, werde ich die cool finden oder sind die dann irgendwie weird, sind die irgendwie komisch und ist die Zeit irgendwie anstrengend. Ey, das sind die Gedanken, die man manchmal so hat und deswegen finde ich so krass, dass ich heute darüber rede, Gott liebt alle Menschen, weil ich selber merke, wie begrenzt ich manchmal bin. Oder beim College geht es mir genauso. Ey, wir haben ein Hammer-College, der 3. Jahrgang läuft schon, 20 Studenten, die sagen, ich investiere ein Jahr zum Momentum College, das ich leiten darf. Und jetzt sind wir schon im 4. Quartal und ich merke, es geht auf die Zielgerade. Die neue Bewerbungsfrist läuft schon. Also falls du dich noch nicht beworben hast, let's do it oder komm vorbei in der Open Week. Aber ich denke mir auch jedes Jahr so, oh Mann, dieser Jahrgang ist so Hammer. Die sind so cool. Ich liebe die so sehr. Und dann kommt ein neuer Jahrgang. Werde ich die lieben können? Ich weiß es nicht. Ich denke jedes Mal, so cool wie dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht. Und ich bin jedes Jahr so überrascht und ich hoffe auch im nächsten Jahr, dass ich so überrascht bin, wie Hammer die Menschen sind und dass ich sie von ganzem Herzen lieben kann. Ich sage euch, ich bin so oft konfrontiert damit, dass ich so denke, wie krass ist Gott, dass er alle Menschen liebt. Ich war jetzt erst im Schwimmbad, waren nur 50 Leute oder so, da wirst du voll gespritzt und laut und so und denkst so, oh, lass mich in Ruhe und so. Und du versuchst deine Tochter zu beschützen, weil meine Tochter mag es nicht so, wenn sie voller Wasser ins Gesicht bekommt. Und ich merke so, wie begrenzt ich bin, dass ich Leute manchmal nicht so lieb habe. Oder im Straßenverkehr. Wer kennt das auch? Jetzt fahr doch! Denkt man dann so. Oder, ja. Also, genau. Aber Gott ist anscheinend nicht so. Deswegen, ich will dir mal durch ein paar Punkte so zeigen, warum es wahr ist, dass Gott alle Menschen liebt. Und nicht nur alle, sondern dass er auch dich liebt. Ich will dir einfach meine Punkte jetzt schon mal sagen. Ich werde dir aber schon mal sagen, dass Gott Liebe selbst ist, dass er dich liebt, dass er die ganze Welt liebt. Und dann will ich dich auch fragen, was es für dich bedeutet. Also deswegen, erster Punkt, Gott ist Liebe. Ist vielleicht ein Standard, gell? Woher weiß ich das, dass es so ist? Steht in der Bibel. 1. Johannes 4, Vers 16, der zweite Teil, da schreibt Johannes, Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Liebe, dieses große Wort in der Bibel, Agape, hast du bestimmt auch schon tausendmal gehört, so verschiedene Arten von Liebe. Ah, gibt es vielleicht noch Phileo oder Eros? Eros Center, darüber darf man natürlich nicht reden in der Kirche. Aber was ich interessant finde, by the way, es gibt, Eros kommt nicht einmal in der Bibel vor. Also man denkt es ja immer, vielleicht hat man es irgendwann gehört, es gibt verschiedene Arten von Liebe und alles ist cool und alles ist schön. Ey, aber Eros kommt nicht in der Bibel vor. Du kannst es mal googeln. Ich wusste es selber nicht. Ich dachte doch, es gibt diese verschiedenen. Aber ich glaube, weil Eros nicht die Art und Weise der Liebe ist, wie Gott Liebe definiert. Eros kommt so aus der griechischen Mythologie, da gibt es Amor, das ist so die Begierde, die Lust, da geht es darum, Selbsterfüllung zu bringen, aber eigentlich um Liebe, weil Liebe geht es darum, sich selbst hinzugeben, darum werden wir heute viel hören. Und ich finde es ganz wichtig zu sagen, Gott ist Liebe, nicht Liebe ist Gott, weil manchmal spüren wir das so, wir denken so, hey, die Liebe, hey, es geht um Liebe und Liebe ist unser Gott, aber Liebe ist nicht unser Gott. Weil manchmal neigen wir dazu, unsere Definition von Liebe zu nehmen, wie auch immer die geht, und wir projizieren sie so auf Gott und sagen, Gott muss so sein. Hey, Gott muss mich mögen. Gott muss liebevoll sein. Gott darf nicht erlauben, dass ich irgendwie schwere Zeiten habe. Gott darf mir keine unerfüllten Wünsche geben. Gott muss, Gott, das wäre doch nicht Liebe, oder? Und Gott ist Liebe. Gott muss alle Menschen lieben, ja. Und deswegen muss er mich auch lieben, so wie ich bin. Und ich rede mir so ein, dass Gott auf einmal alles gut heißt, so wie ich bin. Mein kompletter Mensch. Aber so ist es nicht. Liebe ist nicht Gott. Gott ist Liebe. Ja, Gott definiert Liebe. Eigentlich, man könnte sogar sagen, die Definition von Liebe ist Gott, von wahrer Liebe. Und wie macht er das? Indem er uns ein Buch geschenkt hat, seine Liebesgeschichte mit der Menschheit. Gott hat eine Geschichte geschrieben mit der Menschheit seit tausenden von Jahren. Du kannst sie nachlesen in der Bibel, dem weit verbreitetsten, inspirierendsten Buch der ganzen Welt, in die meisten Sprachen übersetzt, dass die das krasseste historische Fundament hat, am meisten Quellen. Man hat erst vor ein paar Jahren auch nochmal eine Schriftrolle gefunden aus ungefähr dem Jahr 90 Jahre nach Christus, original auf einem Pergament. Es ist crazy, was es für eine Evidenz gibt, also für original Beweisstücke von Menschen, die es aufgeschrieben haben, damals vor circa 2000 Jahren. Ich weiß, 2000 Jahren wirkt weit weg. Es ist nicht so weit weg, wenn du diese Stücke siehst. Mozart kennst du auch nicht, aber seine Stücke kennst du. Und auf einmal denkst du, ja stimmt, Mozart muss es gegeben haben. Hey, so ist es mit Jesus. Deswegen, ich will uns nur am Anfang noch mal kurz mitgeben. Lass uns vorsichtig sein, dass wir nicht unsere Definition von Liebe verwenden, wenn wir darüber reden, was Liebe wirklich ist. Weil Gott ist Liebe. Was ist Liebe? Antwort 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8. Kennt ihr diese Verse, aber ich finde es hammer, sie nochmal so zu lesen und echt so einzuatmen. Was ist Liebe? Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Hey, und wenn du diese Sachen liest, dann weißt du, kriegst du ein bisschen eine Ahnung davon, wie Gott ist. Und du bekommst ein bisschen eine Ahnung davon, wie sehr unsere Definition von Liebe manchmal verschoben ist. Wie sehr unsere Liebe manchmal danach ausgerichtet ist, dass wir bekommen, dass es sich gut anfühlt. Und dass es einfach schön ist. Aber es geht nicht nur darum, sondern es geht um dieses anhaltende, ausdauernde, sich selbst hingebende. Und bei diesen Versen, klar, man muss irgendwie an die Hochzeit denken, weil diese Verse fast immer bei Hochzeiten auch gelesen werden, was irgendwie auch fair ist, weil bei einer Hochzeit geht es auch irgendwie um Liebe und um Ehe. Und ich will dir auch sagen, als Gott den Menschen erschuf, das ist auch ein Zeugnis davon oder ein Zeichen davon, wie Gott die Menschen geliebt hat. Als er Mann und Frau schaffte, ist es so ein bisschen wie eine Eheschließung, so hieß es beim Studientag, falls jemand beim Studientag war, es war Hammer mit Dr. Max Strunk. Es ist wie eine Hochzeit, als Gott die Menschen schuf und er ist der Trauzeuge. Er bezeugt es, dass der Mann und Frau schafft und dass er deswegen die Ehe geschaffen hat. Ich finde es auch lustig, E-H-E, einer, der Herr und eine. Also der Herr steht in der Mitte. Gott hat die Ehe initiiert. Die Ehe ist eine von Gott geschaffene, geheiligte Institution, in der ein Mann und eine Frau vor Gott einen heiligen Bund schließen. Und gleichzeitig ist die Ehe auch so ein Spiegelbild von der Beziehung zwischen Christus und seiner Kirche, also zwischen auch uns, der Urban Life Church. Wir sind auch Teil des Leibes, so sagt die Bibel, Teil seiner Braut. Und so wie Christus die Urban Life Church liebt, so sollen sich zwei Menschen, zwei Ehepartner einander lieben. Also wir sehen in der Bibel dieses Megathema durch die ganze Bibel, wie Gott den Menschen erschafft in einer Liebesbeziehung, wie er selber in sich Liebe ist und wie wir eine riesen Hochzeit feiern werden am Ende der Bibel. Also egal, wenn du die ganze Bibel mal durchgelesen hast, es geht um Liebe. Dieses Buch ist das Buch der Liebe. Gott ist Liebe. Manchmal fragt man sich ja so, hey, wie ist Gott? Und ich lese so gerade durch das Alte Testament. Und da denke ich dann so, ist Gott immer Liebe? Du wartest einfach nur darauf, bis irgendwie kommt, ja, vollzieht an ihnen den Bann. Und sie sollen nicht nur die Männer töten, sondern auch die Frauen und die Kinder und auch die Rinder und die Esel und eigentlich alles. Und es ist so heftig, die Kriege, die damals passieren und wie ganze Völker quasi vernichtet werden. Denkst so, wie passt das zusammen? Wie kann Gott Liebe sein? Und es gibt einen sehr, sehr bekannten Vers, das Volk Israel gerade so mal wieder Mist gebaut hat, das goldene Kalb angebetet hat. Und dann tun sie Buße und kommen zurück zu Gott und sagen, Gott, bitte schließ eine Ehe mit uns, schließ einen Bund mit uns. Und das steht in 2. Mose 34, Vers 6 bis 7, wo der Herr mit Mose einen neuen Bund steht. Und wo ein bisschen darüber gesprochen wird, wie ist Gott eigentlich? Wie sagt Gott selber, dass er ist? Da heißt es, er ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Und trotzdem lasse ich die Sünde nicht ungestraft. Wir spüren auch da klingt sowas nach. Gott ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Gott ist auch gerecht. Und die Sünde hat seinen Preis. Hey, und ich sag dir noch was zu Gott und Liebe. Gott und Liebe haben eine Sache gemeinsam, viele Sachen wahrscheinlich, alles vielleicht sogar, aber eine Sache, die für uns sehr eindrücklich ist, beides ist unsichtbar. Du kannst Liebe nicht sehen. Was ist Liebe? Keine Ahnung. Was ist Gott? Ich habe ihn noch nie gesehen. Vielleicht sagst du selber, mal gucken, ich weiß nicht, ob es diesen Gott gibt, vielleicht hat dich heute hier jemand hergeschleift und du ziehst es dir einfach mal rein und du schaust deinen Livestream bisschen dazu und sagst, mal gucken, was so kommt. Gott, und vielleicht sagst du, ey, ich habe Gott noch nicht getroffen, deswegen, ich weiß nicht, ob ich ihm glauben kann, aber Liebe hast du auch noch nicht getroffen, oder? Aber Liebe und Gott sind zwar beide unsichtbar, aber was wir davon sehen, sind die Auswirkungen von beiden. Von Liebe sehen wir die Auswirkungen, verliebte Menschen, wie die Small Group Leiter, die jungen Couples, die hier standen. Ich habe gesehen, wie verliebt ihr seid. Ich sehe ein paar andere Leute, die sich immer wieder hier so Blicke zuwerfen, die sagen, yes, wir gehen danach zum Connection Lunch. Und man sieht die Auswirkungen von Liebe. Und genauso ist es auch bei Gott. Du kannst, wenn du wach bist, sehen, welche Auswirkungen Gott hat. In deinem Leben, im Leben anderer oder du schaust einfach zum Beispiel in die Bibel. Die ganze Bibel ist voller Geschichten, was Menschen mit Gott erlebt hat. Okay, also worin zeigt sich die Liebe? Die Liebe ist nicht einfach nur eine Theorie, nicht einfach nur Konstrukt, nicht einfach nur ein griechisches Wort, Agape, sondern die Liebe zeigt sich. Ein Vers von 1. Johannesbrief, Kapitel 3, da sagt Johannes, angenommen, jemand, der alles besitzt, hat hier jemand alles? Okay, anscheinend ist keiner gemeint von euch. Aber hier geht es darum, ein Beispiel zu machen. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht. Wer besitzt alles, was er zum Leben braucht? Ich glaube, das sind wir fast alle. Es beschämt uns vielleicht sogar manchmal in Deutschland, wie krass es ist, was wir alles zum Leben haben im Vergleich zu anderen, die irgendwo, vielleicht sogar in Deutschland in Armut, aber auch woanders leben, die nicht das haben, was sie zum Leben brauchen. Okay, jemand wie du, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder und seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Also ich mache es hier gerade schon mal ein bisschen falsch. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Aber ich will zum Beispiel sagen, ich rede jetzt nicht nur hier eine halbe, dreiviertel Stunde oder so, keine Ahnung, wie viel Zeit ihr habt. Ich habe mir die ganze Woche Zeit genommen. Ich habe Nächte durchgemacht, sage ich euch. Ich habe nicht aufgehört, gesagt, ich schlafe nicht ein. Ich lese weiter, ich forsche weiter, ich will weiter. Ich habe was getan dafür. Ich wollte euch zeigen, wie wichtig ihr mir seid, weil ich will, dass ihr heute was mitnehmt. Ich will, dass Gott heute zu euch sprechen kann, dass er euch neu zeigen kann, wie sehr er euch liebt. Johannes sagt auch in 1. Johannes 3, Vers 16, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Hey, Liebe hat Auswirkungen. Liebe gibt den Hungernden zu essen, den Obdachlosen Zuflucht, den Mittellosen Hilfe, den Einsamen Freundschaft, den Traurigen Trost. Immer vorausgesetzt, dass es diese Gaben ein Zeichen deiner Hingabe ist, deiner Selbsthingabe. Manchmal neigen wir auch dazu, Sachen einfach so zu geben, so von unseren Resten, so und es ist einfach eigentlich gar kein Zeichen von Hingabe. Jemand ist traurig, du hörst ihm halt zu, weil das macht man halt, aber eigentlich leidest du nicht mit. Eigentlich interessiert es dich nicht. Hey, das ist keine Liebe. Und ich sag dir was, gute Samariter brauchen wir schon, das ist so. Vielleicht kennst du die Geschichte, die Jesus erzählt von dem Samariter, der überfallen wird, überfallen wird und dann kommt der Samariter und hilft ihm und andere laufen vorbei. Und ja, wir brauchen Samariter, Menschen, die anderen helfen. Doch fast besser wäre es vielleicht sogar, wenn wir die Straße zwischen Jerusalem und Jericho einfach von Banditen säubern. Weißt du, wenn wir nicht immer nur so das bekämpfen, was gerade da ist, sondern wenn wir es an der Wurzel anpacken und sowas erst gar nicht passiert. Und das in unserem Umfeld, in unseren Städten, in Ludwigsburg, wo du Not siehst. Hey, lass uns aufstehen gegen Ungerechtigkeit. Gott ist Liebe und Gott zeigt sich. Und diese Liebe muss Auswirkungen haben. Okay, zweitens, ich hoffe, ihr könnt noch. Gott liebt dich. Woher weiß ich das? Die Bibel schreibt es. 1. Johannes 4, Vers 19. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Hey, wir reden über das Kreuz. Warum das Kreuz? Und ich will dir sagen, Gott starb durch Jesus für dich am Kreuz, obwohl, und vor 2000 Jahren, da warst du noch nicht mal auf der Welt. Da hast du noch nicht mal gelebt. Und selbst wo du gelebt hast, als du ein kleines Kind warst, egal wie heilig du aufgewachsen bist, egal wie christlich du aufgewachsen bist, du kanntest Gott nicht. Du hast ihm nicht dein Leben gegeben. Du hast gesagt, ich will mich verwirklichen. Vielleicht sagst du das noch heute. Ich will mich verwirklichen. Mein Wille soll geschehen. Ich will dich einladen, zu sehen, was Gott getan hat. Er starb durch Jesus Christus am Kreuz zuerst, bevor du ihn geliebt hast. Du bist geliebt, aber nicht, weil du irgendwas kannst, sondern weil Gott es so entschieden hat. Weil manchmal denken wir so, okay, es gibt so eine Diskussion zwischen, okay, wie muss ich sein, damit Gott mich annehmen kann? Und wir haben so einen Trend gerade, beobachte ich so von diesem, so, man nennt es vielleicht Selbstliebe oder so, ja, nimm dich so an, wie du bist und oder Selbstoptimierung, Lippen ein bisschen mehr aufspritzen lassen, ein bisschen mehr Haare auf dem Kopf, ein bisschen durchtrainierter, ein bisschen mehr lernen, ein bisschen mehr Wissen, ein bisschen sich so hin optimieren, weil dann bin ich liebenswert. Und manchmal tun wir so, auch in der Kirche vielleicht, dass wir irgendwelche Dienste tun, jetzt muss ich eine Small Group leiten, jetzt mache ich das und das, weil dann liebt Gott mich. Oder wir, und dann das Schlimmste ist noch, wir begründen das manchmal so mit dem größten Gebot, das Jesus gibt, als ein Pharisäer ihn fragt, was ist denn das größte Gebot? Und er sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, das ist das größte Gebot. Aber ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deinen Mitmenschen, wie dich selbst. Und wir denken, ja, stimmt, ich muss mich selbst lieben. Gott sagt zu mir, ich muss mich selbst lieben. Aber es sind nicht drei Gebote, lieb Gott, deinen Nächsten und dich selbst. Es sind zwei. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses wie dich selbst ist eher wie so eine Art Maßstab, dass du weißt, wie du deinen Nächsten lieben sollst, nämlich wie dich selbst. Also Selbstliebe ist ein Maßstab, den du anlegen kannst, aber keine Tugend, die so zu empfehlen ist. Und heutzutage sind ja alle so auf diesem Selbstliebe-Trip. Schau, dass du dich selbst lieben kannst. Und wenn was nicht passt, dann lässt du es einfach. Oder wenn, ja, also, Und ich sage jetzt mal lieber nicht nur mehr darüber, aber ein Autor hat gesagt, Selbstliebe im Sinne von Gottes Definition, Selbstagape, ist im biblischen Verständnis Sünde. Agape bedeutet, sich aufzuopfern für jemanden anderen. Agape steht für Hingabe, für Selbstaufopferung. Und wenn du dich aufopferst für dich selbst, stellst du dich selbst ins Zentrum. Das ist, was die Bibel Sünde nennt. Das ist die Definition von Sünde. Aber ich will dir auch nicht sagen, mach dich selbst die ganze Zeit runter, weil es gibt auch ein paar Leute von uns, die sagen, okay, ich bin eh nicht zufrieden mit mir und ich mache mich die ganze Zeit runter. Und manchmal machen wir uns auch zu Recht runter, weil wir missbauen. Ey, weil wir Fehler machen. Ich habe es erst vor kurzem wieder erlebt, ich hätte mir echt in den Arsch beißen können. Wirklich. Ich habe mich so zerfetzt. Ich dachte, Micha, wie dumm bist du? Ich hatte ein Auto ausgeliehen von jemandem. Ich hätte das ganze Wochenende haben können. Es war ein schönes Auto. Und ich lasse mich hinreißen, Gas zu geben. Das Auto hatte sehr viele Pferdestärken. Ich fahre um die Ecke. Boom. Linker Hinterreifen geht auf den Bordstein, platzt. Auto futsch. Nach einer halben Stunde ungefähr. Und ich dachte so, Gott, warum bin ich so dumm? Ich habe mich natürlich geärgert, dass ich das Auto das Wochenende nicht haben konnte, aber ich habe mich auch so geärgert, dass ich mich so hinreißen habe lassen, so vielleicht ein bisschen zu viel aufs Gas zu geben und unüberlegt zu fahren. Ich habe mich so geärgert über meinen eigenen Hochmut, über meine Sünde. Also einfach, ich habe mich so erbärmlich gefühlt, wirklich. Ein paar Leute haben mich erlebt in dieser Situation nachher und die mussten mich ein bisschen auflesen. Oh, und dieses Gefühl ist so, so schlimm, wenn du genau weißt, ich habe verkackt. Ich habe was falsch gemacht. Ich habe es mir vorgenommen, es nicht zu tun, aber ich bin schon wieder gefallen. Ich will dir eine Sache sagen, auch wenn du untreu bist, Gott ist treu. Wir sehen so viele Geschichten in der Bibel, wo das wahr ist. Gott steht zu seinem Wort. Gott liebt dich immer noch, aber trotzdem wünscht er sich von dir, dass du Buße tust, dass du diese Dinge einsiehst und sagst, ja Gott, das passt nicht zu dir. Das passt nicht zusammen zu dir und ich kehre um und ich will neu von dir hören, was du für mein Leben geplant hast. So wie mit Petrus damals, der so ein Kämpfer war für Jesus, aber dann zu ihm gesagt hat, ich sterbe sogar mit dir. Und Jesus hat gesagt, hey, bevor dieser Abend vorbei ist, wird der Hahn krähen und du wirst mich dreimal verleugnet haben. Und genau so passiert es. Und Petrus weinte so bitterlich, so wie ich an dem Wochenende, als ich dieses Auto ein bisschen kaputt gemacht habe. Ich war so kaputt, echt. Aber das Schöne an Gott ist, wie wir in Jesus sehen, dass er sich selbst hingibt und dass er Petrus wiederherstellt. Es gibt so eine Stelle in Johannes 21, ganz am Ende des Johannesevangeliums, wo Jesus wieder auferstanden ist. Ostern ist vorbei, Ostern war letzte Woche, diese Woche. Und Jesus der Auferstandene begegnet Petrus. Und er spricht so mit ihm, sie haben gerade gefrühstückt, Fische gefangen. Fische zum Frühstück ist zwar ein bisschen komisch, aber es steht irgendwie so da. Und dann sagt Jesus zu ihm, hey, Petrus, oder er nennt ihn sogar Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und dann sagt Petrus zu ihm, du weißt, dass ich dich lieb habe, du weißt, dass du mein Freund bist. Und Jesus sagt es nochmal, liebst du mich wirklich? Und Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Und Jesus sagt zu ihm, hüte meine Schafe oder weide meine Lämmer. Also sagt zu ihm, werde Pastor, sei Pastor, sei für die Gemeinde da. Und dann ein drittes Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Hey, du bist allwissend. Jesus, du bist Gott, sagt er eigentlich. Du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Hey, Jesus hat ihm dadurch die Möglichkeit gegeben, diese drei Momente, wo er gesagt hat, ich kenne Jesus nicht, verflucht sei ich, wenn ich ihn kennen würde, wieder gut zu machen. Er hat ihm die Möglichkeit gegeben, dass es wieder gut zwischen ihnen ist. Und dann sagt er ihm ganz am Ende, Dies aber sagte er, um anzudeuten, also sagte ihm ein paar Dinge, was passieren wird, zu über Petrus und sagte, nachdem er das gesagt hatte, sprach er zu ihm, folge mir nach. Und Petrus war wieder ein richtiger Nachfolger von Jesus. Zwischenzeitlich, er hatte seinen Absturz, aber er war wieder ein Nachfolger von Jesus. Er ist Teil der Familie und er hat diese ganze Kirche aufgebaut. Er ist der Fels, auf dem Jesus die Kirche gebaut, auch die Urban Life Church. Gott liebt dich. Ich habe so über diese Schwierigkeit geredet, dass wir uns manchmal so selbst runtermachen. Und gleichzeitig liebt Gott mich doch auch. Es ist irgendwie so ein Paradox. Wie kann beides sein, dass ich mich selbst verleugne und gleichzeitig bejahe, dass ich mich selbst irgendwie liebe, aber auch gleichzeitig bewusst werde, dass ich ein Sünder bin? Zwei Sachen. Gott hat dir einen Wert zugeschrieben. Der Schöpfer des Universums, er ist der größte Künstler aller Zeiten. Er hat dich erschaffen, er hat dich gewollt, er hat deine Haare gezählt, er hat dich geliebt. Und in dem Poetry Slam von Jefferson Bethke, da sagt er so, stop saying that you're dirt, stop saying you're scum of the earth. You ought to be careful how you talk about someone else's work. Also hör auf zu sagen, dass du Dreck bist, hör auf zu sagen, dass du Schmutz bist. Du solltest aufpassen, wie du über das Werk eines anderen redest. Weil Gott hat dich gemacht, Gott hat dir Wert verschafft. Und wie? Durch das Kreuz. Warum das Kreuz? Erst wenn wir das Kreuz betrachten, sehen wir den Wert eines Menschen. Das Kreuz ist der Grund, warum in unserem Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Kreuz ist der Grund, warum wir überhaupt eine Würde haben. Mein Wert ist es, dass ich Gott etwas wert bin. Das ist gewaltig viel, denn Christus starb für mich. Hey, und Gott hat dir einen Wert zugeschrieben, aber du bist auch ein Mensch aus Fleisch und aus Blut. Du bist keine Maschine. Du bist nicht Gott. Und wenn du Jesus nachfolgen willst, dann musst du dein Kreuz auf dich nehmen und in aller Demut erkennen, ich bin ein Sünder. Ich habe das Auto geschrottet. Ich habe Beziehungen geschrottet. Ich war schon wieder im Bordell. Ich bin mit meiner Frau fremdgegangen. Ich habe Mist gebaut. Ich habe die Ehe gebrochen. Ich habe gelogen. Ich habe gestohlen. Ich bin ein Verbrecher, ich bin ein Lügner, ich krieg's nicht auf die Reihe. Diese Dinge, die in deinem Leben sind, die vielleicht keiner kennt, aber du kennst sie ganz genau. Und du weißt, was dich trennt. Und du sollst diese Sachen selbst verleugnen, sollst dich lossagen davon, verzichten auf das Recht zu sagen, ich gestalte mein Leben selbst, sondern Gott darf mein Leben gestalten. Und ich sag dir was, er hat einen guten Plan für dich, weil er liebt dich. Und so kommen wir auf vielleicht die wichtigste oder den Vers, den wahrscheinlich jeder von euch auswendig kennt oder viele von euch, weil es der bekannteste Vers ist der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Wollen wir den mal zusammen lesen? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Vielleicht lass mal kurz hinten an der Wand. Ich finde, dieser Vers, da steckt so viel drin, das ist so krass. Da steht, dass wir nicht verloren gehen. Es ist real. Es besteht die Möglichkeit, dass Menschen verloren gehen. Aber Gott liebt die Welt. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Seine Liebe zeigt sich. Sie hat Auswirkungen, nämlich dass er seinen Sohn hingibt. Und seine Liebe ist von so einer krassen Intensität, von so einem Ausmaß, dass sie Gott selbst bewegte, seinen Sohn zu geben. Und es ist eine ganz klare, unstreitbare Absicht, dass er seinen Sohn gibt, damit wir nicht verloren gehen, sondern damit wir bei ihm sein sind. Dieser Vers ist also eine Einladung an dich. Es öffnet eine Tür für dich und sagt, gehst du durch oder nicht? Was machst du damit? Es lässt dich wie bei so einem Hochzeitsantrag stehen, wo Gott zu dir sagt, willst du mich heiraten? Willst du mich lieben? Deswegen passt dieses Bild so gut. Jesus, der Bräutigam und die Kirche, die Braut. Gott macht uns einen Antrag, aber du kannst entscheiden, ob du ihn annimmst oder nicht. Ob du mit ihm sein willst in Ewigkeit oder ob du dein eigenes Ding machst, getrennt von ihm bist, verloren bist, was die Bibel verloren nennt. Ich finde, ich will noch eine Sache vielleicht sagen zu diesem Vers, der mir ganz neu aufgegangen ist, dass dieses Wort Welt. Weil ich weiß nicht, ob du das, Gott hat, dass Gott mich irgendwie liebt, habe ich irgendwie so gewusst und die Christen und manchmal sagt er, ja, Gott liebt die Christen, Gott liebt die Kirche und so. Aber Gott liebte die Welt. Und eigentlich sagen wir doch zu unseren Kindern immer, hey, geh nicht raus in die Welt, mach nicht zu viel Disco, nicht zu viel Party, nicht zu viel dies und jenes. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Hey, hier im Heiligtum. Heute Morgen haben wir es auch gesagt, hey, hier ist es, wo Gott ist, oder? Das liebt doch Gott. Nee, also auch, aber Gott liebte die Welt. Gott liebte die Welt. Wie krass ist das? Wie radikal ist das? Die Frage, die ich dir stelle, so, wie sehr oder in welcher Art liebst du die Welt? Weil dieses Wort Welt im Griechischen steht da Kosmos. Der Kosmos. Und gerade Johannes gebraucht dieses Wort so häufig. Johannes ist einer der häufigsten Autoren, der dieses Wort gebraucht im Neuen Testament. Und ganz oft bedeutet es aber nicht einfach nur Erde, die natürliche Erde, also einer der 8 Planeten, sondern unserem Sonnensystem, sondern es steht für die Bewohner der Erde oder noch viel krasser, für im moralischen Sinn für den Gott entgegengesetzten Zustand und den entgegengesetzten Geist von Gott. Ich will das kurz beweisen nochmal. Johannes 7, Vers 7. Da sagt Jesus, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie. Hey, die Welt hasst Jesus, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Oder 1. Korinther 2, Vers 12. Wir aber, sagt Paulus, haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott. So, der Geist der Welt ist irgendwie das Gegenteil als der Geist von Gott. Damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und das Letzte, vielleicht Jakobus 4, Vers 4, bisschen aus dem Kontext, aber einfach, dass ihr seht, ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Hey, sei kein Freund der Welt. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. What? Wie passt das zusammen? Wie passt das zusammen? Gott hat diese Welt geliebt. Wie kann sie ihm feindlich gestimmt sein? Es ist so, wie Mia gesagt hat, der Sündenfall hat die Welt dazu gebracht. Die Welt war nicht immer so. Die Welt ist erstmal vielleicht ein neutrales Wort, aber so wie die Welt gerade ist. Und ich sag dir, du, selbst ein Blinder kann sehen, diese Welt hat ein Problem. Verloren gehen, dass Menschen verloren sind, dass Leute lost sind, das siehst du überall. Das Leben ist kein Spiel, ey. Wenn du dich nur umguckst, in welcher Krisensituation wir sind. Wir waren alle so überrascht, oh Corona, oh, was kann da auf einmal passieren weltweit? Aber das hat eine ganze Welle mitgebracht von Dingen, die gerade im Argen liegen. Ey, Finanzen, Inflation, die Leute haben kein Geld mehr, auf einmal Armut, auf einmal gibt es Kriege, erst in Ukraine und dann auf einmal in Israel. Und du denkst so, was passiert hier? Geht die Welt bald unter? Dann ist Nordkorea am Start und du denkst vielleicht, okay, vielleicht geht eh bald eine Bombe rum, dann sind wir alle tot, dann ist die Welt vorbei. Also diese Welt ist krank, wir spüren das. Da irgendwie, irgendwas passt nicht mit dieser Welt. Aber Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt die Welt. Gott liebt die Welt. Wo ist unsere Liebe zu der Welt? Wo zeigt sich unsere Liebe? Und ich meine mit Welt nicht, dass wir die Dinge lieben im Sinne von gutheißen, sondern dass wir sie lieben und sie sehen in ihrem Zerbruch und Gottes Liebe in näher bringenden Menschen. Deswegen zum Abschluss will ich dir sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Will ich dir sagen, sei ein jeder. Sei so ein jeder. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat das ewige Leben. Wird für immer bei ihm sein. Und ich habe mir manchmal in meinem Leben so überlegt, hey, für was lebe ich eigentlich? Was ist wirklich wesentlich? Die Ewigkeit ist real. Die Frage ist, wo vollbringst du sie? Und ich habe mich gefragt, das, was ich gerade mache in meinem Leben, hat es einen Wert für die Ewigkeit oder nicht? Ist es jetzt nur gerade für mich so schön just for fun, weil ich mal ein schnelles Auto habe? Wirklich, the struggle is real. So oft fallen wir, weil wir uns irgendwie kurz irgendwie einen Gefallen tun, kurz Glück erleben wollen, die kurze Dopaminspritze. Aber hat das Wert für die Ewigkeit? Sei ein jeder, der nicht verloren geht, weil verloren gehen ist möglich. Und deswegen glaube, wie kannst du ein jeder sein? Wie kannst du so einer sein, der hier erwähnt wird? Jeder, der, in dem du glaubst. Glauben heißt jemandem vertrauen, dass er ist, was er sagt und dass er tut, was er verspricht zu tun. Ich glaube Jesus. Ich glaube, dass es wahr ist, was in der Bibel steht. Ich glaube, dass dieser Mensch gelebt hat und dass Gott Mensch wurde in Jesus. Ich glaube an Gott. Ich glaube, dass er die Welt erschaffen hat, dass er auch dich erschaffen hat mit einem Zweck, mit einer Bestimmung, mit einer Purpose. Und ich glaube an den freien Willen, dass Gott dir den freien Willen gegeben hat, dass du entscheiden darfst. Dass er dich nicht zwingt in eine Beziehung, dass du keine Marionette von ihm bist, sondern dass du dich entscheiden darfst. Will ich dieses Leben leben, ja oder nein? Und so ich habe dir mal ein Bild mitgebracht von der Apotheke, weil es darum geht, Menschen zu helfen, oder? Aber da fehlt was auf diesem Logo. Weiß jemand, welches Tier da fehlt? Oder gibt es noch? Nochmal? Kreuz, hat jemand gesagt? Schlange, sagt jemand? Escola, ja genau. Machen wir das nächste Bild. So sieht unser Apothekenlogo aus. Vielleicht hast du das vergessen. Da ist eine Schlange drauf. Und bei ganz vielen medizinischen Sachen ist immer eine Schlange drauf. Und du fragst dich, ich habe das nie gecheckt. Ich dachte so, was soll das? Aber es hat zu tun mit Johannes 3, Vers 16. Kein Witz. Denn zwei Verse vorher, Johannes 3, Vers 14 und 15, da sagt Jesus, als er im Gespräch ist mit Nikodemus, als er nachts kommt, einer der Schriftgelehrten, da sagte er zu ihm: Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Und diese Geschichte, die damals passiert ist, es geht nicht darum, die Schlange, man denkt vielleicht an Satan, den Satan zu erhöhen. Nein, nein, darum geht es nicht. Ganz weit weg davon. Falsch. Sondern damals in der Geschichte war es so, dass die Israeliten Mist gebaut hatten. Sie sind mal wieder abgefallen von Gott, haben ihr eigenes Ding gemacht, wollten nicht das tun, was Gott wollte. Und dann kamen ganz viele Schlangen. Was für eklige Tiere. Und sie haben brennende Schlangen, steht da sogar, und sie haben die Israeliten gebissen und sie sind davon gestorben. Leute lagen im Sterben und dann haben sie geschrien, haben gesagt, Gott, hilf uns. Warum willst du, dass wir jetzt hier sterben mitten in der Wüste? Und Gott sagt zu Mose, hey, nimm eine eherne Schlange, also eine Schlange aus Kupfer, mach dir eine Schlange aus Kupfer. Und Kupfer steht immer für Gericht, so für der Altar zum Beispiel, in Stiftshütte war auch aus Kupfer. Und mach sie an ein Feldzeichen, heb sie hoch und jeder, der auf diese Schlange sieht, wird nicht sterben. Und Jesus nimmt diese Geschichte, die so historisch passiert ist, wie ich glaube, und Jesus selbst, der Sohn Gottes, erklärt einem Schriftgelehrten daran, warum er am Kreuz sterben muss. Also diese Geschichte ist relevant. Und ich habe so gedacht, ja, wie krass, eigentlich ist es das Evangelium, was so damals passiert. Das Volk Israel macht ihr eigenes Ding, geht ihren eigenen Weg. Hey, wie oft gehe ich meinen eigenen Weg? Mach einfach, worauf ich gerade Bock habe und nicht, worauf andere Leute Bock oder worauf Gott Bock hat oder was in seinem Wort steht, sondern ich mache einfach, worauf ich Bock habe. Und dann, was sagt Gott? Die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und die Israeliten sterben. Die sterben an den Schlangenbissen. Und so merke ich, ich sterbe auch. Jeden Tag bin ich näher an meinem Tod. Das ist ein Fakt. Und wir alle sterben. Zu 100%. Aber nicht nur, dass wir leiblich sterben, daran spüren wir es, dass wir vergänglich sind, aber auch geistlich sind wir tot. Mia hat darüber geredet vor 2 Wochen, wir sind geistlich tot. Als Konsequenz aus unserem Handeln. Aber es gibt eine Lösung. Es gibt eine Lösung. Wenn wir auf die eherne Schlange schauen, dann werden wir nicht sterben. Und Jesus sagt, ich bin dieses Gericht. Ich bin dieser Erhobene, der am Pfahl gehängt wird. Ich bin der, der am Kreuz hängt. Und wenn ihr auf mich schaut, wenn ihr mir glaubt, dann werdet ihr nicht sterben. Dann werdet ihr für immer bei mir sein. In dieser Geschichte steckt das ganze Evangelium, weil so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er wollte nicht, dass du so ein Leben lebst, das keinen wirklichen Unterschied macht in der Ewigkeit. Vielleicht hast du viel Geld. Vielleicht hast du ein großes Haus. Hey, Dann gib es Gott, denn Gott hat es dir gegeben als Verwalter, dass du damit was tun kannst. Hey, vielleicht hast du eine Hammerreichweite, vielleicht hast du krassen Einfluss. Hey, dann danke Gott, dass er dir diesen Einfluss gegeben hat und frag ihn, Gott, wie soll ich ihn verwalten? Es ist dein Einfluss, es ist deine Macht, es ist dein Geld, es ist deine Familie, die du mir geschenkt hast. Frag Gott doch mal ganz konkret, wie er sich in dir verherrlichen will, wie er durch dich Wunder tun will, wie er durch dich sein Reich vergrößern will. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Komm, ich lade uns mal ein, dass wir gemeinsam aufstehen, und ich will einfach, dass wir noch so eine Zeit nehmen, jetzt habe ich viel geredet, wo wir mal hören, was Gott uns heute zu sagen hat. Gott, wir wollen kurz innehalten, Herr. Wir wollen kurz innehalten und auf dich hören. Wir wollen neu verstehen, wie sehr du uns liebst. Wie sehr du die Welt liebst. Dass du jeden liebst. Egal wie böse er auch ist. Herr, dass es eigentlich gar niemand Gutes gibt, weil wir selbst böse sind, so oft Mist bauen, so oft nicht auf den Wegen laufen, die du uns so vorschlägst. In deinem Wort, durch deinen Geist, wie du zu uns sprichst. Gott, du bist Liebe. Und ich bete, dass du uns neu zeigst, was das bedeutet, ganz praktisch in unserem Leben, heute, morgen, wie wir unseren Tag anders leben, weil du in uns lebst, weil die Liebe selbst, Agape, die du bist, in uns lebt. Heiliger Geist, du darfst uns aufzeigen, wo wir schuldig geworden sind, wo wir nicht liebevoll sind, ganz und gar nicht, wo wir voll am Ziel vorbeischreddern, wo wir sündigen. Die wir kennen, aber auch die wir irgendwie schon gar nicht mehr wahrnehmen. Gott, du darfst es uns offenbaren und darfst uns neu zur Buße führen, Herr. Und ich will es dir geben, Herr, und will dir neu sagen, ich brauche dich. Ich kann es nicht allein. Ich schaff's nicht allein. Herr, und ich will dieses Leben leben, das du vorgeschlagen hast. Dieses Leben, was Leben wirklich bedeutet. Herr, sprich zu uns. Und vielleicht, während du deine Augen geschlossen hast und so mit Gott im Gespräch bist, will ich dir noch eine Sache sagen. Die Liebe ist die Erkennungszeichen aller Christen. Nicht nur das Kreuz, das du vielleicht um den Hals trägst oder das du auch in deinem Herzen trägst, sondern an der Liebe zueinander werden Menschen erkennen, dass du Christ bist, dass du ein Nachfolger bist, dass du das wahre Leben, das ewige Leben in dir hast. Und vielleicht sieht dein Leben gerade gar nicht so aus. So, du hörst zwar, Gott ist die Liebe, aber in deinem Leben sieht es nicht so aus. Du hast es, vielleicht hast du das sogar noch nie gehört. Das wage ich fast zu bezweifeln, aber dann will ich dir heute sagen, es ist wahr. Die Bibel ist wahr. Jesus hat auf dieser Welt gelebt, er hat den Preis bezahlt, es ist vollbracht. Gott liebt dich. Vielleicht hat Gott dich heute hierher geführt oder in den Livestream, weil er dir das sagen wollte, weil er dich dazu bewegen wollte, heute einen Schritt zu machen. Heute zu sagen, mein altes Leben, mein ganzes Leben hat dazu geführt, dass ich heute hier bin, und ab heute treffe ich eine Entscheidung. Ab heute lasse ich mich darauf ein, ab heute will ich Jesus nachfolgen. Ab heute will ich diese Liebe annehmen und ich will spüren, was es bedeutet, so geduldig zu sein, sich selbst so hinzugeben und zu sehen, was für ein Segen daraus fließt, was für Gutes daraus fließt, wie gnädig Gott ist. Hey, wenn du das heute bist, dann will ich dir diese Möglichkeit geben. Du hast deine Zeit, wir schließen die Augen und du kannst einfach einen Schritt gehen. Und nicht nur so einen Gedanken, so, ah, vielleicht mache ich das heute, sondern ich will dir die Möglichkeit geben, es öffentlich zu machen. Zumindest für mich, der ich die Augen offen habe, aber auch öffentlich für Gott, indem du deine Hand hebst. Ich lade dich einfach ein, du darfst jetzt deine Hand heben, wenn du sagst, mit mir zusammen, und du sagst, ich will mein Leben Jesus geben. Es ist deine Entscheidung. Du hast einen freien Willen. Yes. Hey, Hammer, danke euch. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Sie viel zu spät getroffen im Nachhinein. Hey, komm, wir beten gemeinsam, alle zusammen, dass deine Hand ruhig runternehmen. Und wir laden Gott ein in unser Leben und du kannst es ganz bewusst machen zum ersten Mal. Und ich bete einfach vor, ihr betet nach. Lieber Vater, danke, dass du mich liebst und mich kennst. Danke, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit ich nicht sterben muss, sondern ewiges Leben haben darf, bei dir sein darf. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und nehme deine Vergebung an. Ich lasse mich lieben von dir. Mit dieser Entscheidung will ich ein neuer Mensch sein, in deiner Gegenwart leben, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Komm, lass uns den Leuten mal einen riesen Applaus geben. Wenn du das bist, dann will ich dir sagen, geh nicht von diesem Ort einfach so weg, sondern komm einfach zur Seite. Ich stehe auch an der Seite des Gebetsteams da. Wir wollen dich begleiten. Wir wollen mit dir beten. Wir wollen mit dir reden, dich auf den nächsten Schritt begleiten.